sowieso, zu Korinth oder wie sie da alle hießen, oder die Thessalonicher und so weiter. Das war die Gemeinde, obwohl sie in den Häusern waren. In jedem Haus war eine Gemeinde, die autark tätig war. Und trotzdem hat doch Paulus über die Städte Älteste setzen lassen. Also da waren Älteste über die Häuser gesetzt. Als Gemeinde. Also sagen wir mal, ja. Und da hat er ja nicht irgendwelche genommen, die jetzt, sagen wir mal, auf der Straße rumliefen, sondern er wird Leute genommen haben, die in der Gemeinde auch im Haus eine Gemeinde gehabt haben. Solche wird er als Älteste eingesetzt haben. Und es liegt ja wohl nahe, dass er in jedem Haus einen eingesetzt hat. Ja, indem was er bestätigt hat. Genauso wie diese Lydia gesagt hat, wenn du mir das abnimmst, dass ich glaube, dann komm ruhig in mein Haus. Und so würde ich sagen, wen hat denn Paulus rumgeschickt? Wen war denn das? Hat er gesagt, deshalb ließ ich dich in Kreta. Hast du die Stelle? Deshalb ließ ich dich in Kreta, dass du vollendest, was noch fehlt, dass du einsetzt, dass du Älteste einsetzt hin und her in den Städten.
Ich weiß jetzt aber nicht, wie.
Ich dachte eine Zeit lang nur über die Städte hätte er Älteste eingesetzt, ne? Aber ich bin jetzt mehr und mehr der Meinung, er hat keine Leute über die Häuser gesetzt, ja? Die jetzt, sagen wir mal, mit den Häusern selbst nichts zu tun hatten, sondern das waren Leute, die in den Häusern waren. Ja, und sagen wir mal, die in ihrem Haus eine Gemeinde hatten, die haben sich ja sozusagen auch schon bewährt. Du musst ja mal lesen, was bei den Ältesten, was da steht, was die alles sein müssen. Was da alles so nötig ist. Ne? Da kann nicht jeder einfach Ältester sein. Also einmal steht ja da. Lies mal, was steht bei 1. Petrus 5, 1 bis 3. Schlag das mal auf.
Bis 3.
Ja, was steht da?
Die Ältesten unter euch ermahne ich.
Halt mal. Was liest du da? Wenn da steht, die Ältesten unter euch ermahne ich. Was meint der denn da jetzt, wenn er das so sagt? Was glaubst du denn, was der da meint? Meint er jetzt die Ältesten? Die Ältesten, was einem so vorschwebt, was ein Ältester ist? Oder wen meint er da jetzt? So wie sich das da anhört.
Naja, die jetzt für jedes Haus oder so.
Nee, die länger gläubig sind. Die meint er da jetzt.
Ja?
Nee, natürlich. Die Ältesten unter euch.
Ach so.
Lies mal weiter.
Die Ältesten unter euch ermahne ich. Der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist.
Stopp. Also er sagt jetzt erstmal, wer die Ältesten sind, also die Längergläubigen, und dann sagt er erst, was die denn auch noch sind. Ne? Also, die sind dann tatsächlich auch die Ältesten. Aber erstmal meint er, spricht er darüber, was das überhaupt für welche sind. Es sind also keine, die jetzt kurz zum Glauben gekommen sind. Die haben sich jetzt 2 Wochen, sind die bekehrt. Solche sind es nicht. Die Ältesten unter euch. Also, die schon länger unter euch zum Glauben gekommen sind. Die schon länger Gläubigen. Unter euch. Ja? Und dann, was machen die? Weiden die Herde Gottes. Ja? So, und da steht, was ich vorhin gesagt habe, in Titus 1,5, da steht es. Deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt. Und überall in den Städten Älteste einsetzen, wie ich dir befohlen habe. Ne? Jetzt hatte ich früher mal gedacht, nicht in den Häusern. Das ist aber Quatsch. Die sind schon aus den Häusern. Der hat nicht irgendwelche Leute genommen. Sonst müsste er ja sagen, hier, pass auf, Haus sowieso, Gemeinde im Hause sowieso, der und der, das ist jetzt euer Ältester. Mit Sicherheit nicht. Ne? Mit Sicherheit war es nicht so.
Ja.
Also man kann sich vorstellen, dass es einige waren aus den Häusern. Ja, wenn das einem nicht von Gott, sagen wir mal, gegeben ist, ein Ältester zu sein, dann kann es auch kein Ältester sein. Verstehst du? Das muss dem, also so ein Hirten, so eine Hirtengabe, sag ich mal, es muss dem schon gegeben sein. Ja, sonst kann der kein Hirte sein. Sonst kann der das nicht sein. Es ist noch ein Unterschied, ob du jetzt, sagen wir mal, im Hause, ja, ein Vorsteher bist oder, sage ich mal jetzt so, ein Hausvater, ja, oder ob du jetzt, sagen wir mal, eine größere Sichtweite hast und siehst das Ganze mehr. So ein Hirte, der sieht schon ein bisschen mehr als wie 5 Leute. Ja, und nach denen hat er Ausschau gehalten. Und wo hat er die gesucht? Die hat er in den Häusern gesucht. Da, wo sich die Gemeinde versammelt hat. Mhm. Christus ist das Haupt des Mannes, welcher auch ein Priester seines Hauses ist. In den Häusern haben die ja praktisch zu Jüngern gemacht. Mit dem Ziel, dass auch ein solcher Jünger wieder ein Priester seines Hauses sein sollte. Und so wird das Wort erfüllt, was in 1. Petrus 2,9 steht. Alle sind Könige und Priester und sie sind gleichrangig. Und dieses Bild, was man heutzutage von den Ältesten hat, das ist verzerrt durch das Bild, was wir von Jugend auf, von klein auf, schon im Kindergarten gelernt haben, was ein Vorsteher ist. Du siehst in dem Vorsteher, in dem Bild Vorsteher, siehst du nie, ja, sowas wie ein Bruder. Sondern da geht's dann, hab acht. Ja? Aber das ist niemals von Gott aus gemeint. Dass das so eine Hab-Acht-Person ist. Sondern ja, das ist ein Bruder, der ist, sagen wir mal, um die einzelnen Gläubigen bemüht. Deswegen steht da auch, wacht über eure Seelen. Dem ist das nicht egal, wie es dir geht. Und dem ist das auch nicht egal, wie es um dein Seelenheil bestellt ist. Guck mal, Paulus sagt, er würde abermals für sie in Wehen liegen. Ja, wie eine Frau, die gebärt, liegt der in Wehen. Eine Frau, die Kind kriegt, die liegt ja in Wehen. Ja, so würde er für sie abermals in Wehen liegen. Dass Christus in ihnen Gestalt gewinne. Und er sagt, wir sollen seine Nachahmer sein. Ne? Das so von der Seite her muss man das sehen. Also nicht so einer, der steht da vorne und ist 3 Meter höher als die anderen, sondern der trägt die mehr oder weniger auf den Schultern. Ne? Und der ist ein Vorbild in allen Lagen. Und oft sieht man es ja so, dass diese Leute das Abendmahl austeilen. Teilen das Abendmahl aus. Das mag keinen bösen Hintergrund haben, ne? Aber bei Licht betrachtet sieht das ja so aus. Da wird sozusagen der Gemeinde vor Augen gestellt, dass die auch was tun. Ja? Also, ich weiß nicht. Es muss doch irgendwo herkommen, warum die immer mit einem Tablett durch die Gegend laufen. In den Hausgemeinschaften kam diese Gleichrangigkeit dadurch zum Ausdruck, dass ein jeder etwas zum Gottesdienst beitrug. Also genau dieses, ein jeder habe etwas. Das ist praktisch die Anweisung für die Hausgemeindegemeinschaft. Ein jeder habe etwas. Und wenn du das mal, wenn du das mal, wenn du mal so weiter drüber nachdenkst, da steckt auch Weisheit drin. Da steckt eine Menge Weisheit drin. Wenn zum Beispiel die Heiligen zusammenkommen und da gebetet wird, da kannst du hundertprozentig von ausgehen, dass da auch Offenbarung ist. So, und wenn einer, sage ich mal jetzt übertrieben gesehen, ein ganz liederliches Leben lebt, der soll da in der Gemeinschaft seinen Mund aufmachen und will da ein Lied vorbringen oder will da ein Gebet vorbringen oder irgendwas von sich geben. Meinst du nicht, dass dann ans Licht kommt, was der für ein Leben führt? Meinst du nicht, dass das rauskommt?
Ja, sicher.
Das wird rauskommen. Das wird sich höchstwahrscheinlich schon so äußern, dass der sich gar nicht traut, da einen Mund aufzumachen. Dadurch wird der schon mal auffällig. Und dann fragen sich die anderen, was ist los mit dem? So, wenn wir aber nur, wie es heute ist, in diesen Versammlungen, in den Tempelversammlungen zusammenkommen und praktisch gesehen ein Entertainment vorgeführt wird, auch wenn das anders genannt wird, aber bei Licht betrachtet ist es nichts anderes als ein Entertainment. Abstrakt betrachtet ist das ein Entertainment, was da vorgeführt wird. Und einer guckt den anderen nur auf seinen Hinterkopf. Und die sitzen da in Reihen und Glied und das machen die praktisch Sonntag für Sonntag und kriegen immer dieses Entertainment vorgeführt. Da kann kein Wachstum stattfinden. Das ist der totale Missbrauch von dem Wort, dass der Glaube aus der Predigt kommt. Also man bleibt ja nur am Glauben, wenn man eine Predigt hört. Und so geht man dahin und setzt sich dahin. Ja, und das ist genau das, was der Konstantin eingeführt hat. Er hat dieses ein jeder habe etwas Gottesdienst, Dienste, die hat er abgeschafft und hat gesagt, so, ich baue euch schöne Häuser und da dürft ihr euch jetzt versammeln. Und wer Christ werden will, der kriegt auch noch Privilegien, der wird auch noch vom Staat gefördert. Oh, das ist ja eine klasse Sache. Keine Verfolgung mehr. Ne? Tja, und das war der Tod der Gemeinde bei Licht betrachtet. Und ganze Jahrhunderte vorher wurden die ja verfolgt. Ne? Da ging es um Tod und Leben. Ne? Und die Gemeinde ist nicht tot zu kriegen gewesen. Die konnte man nicht umbringen. Die hat Jahrhunderte existiert und fast die ganze damalige Welt erreicht schon. Und dann kam dieses Ding von dem Konstantin. Und der hat es vielleicht sogar gut gemeint, der Konstantin. Will jetzt gar nicht mal sagen, dass der das Böse gemeint hat. Der hat das höchstwahrscheinlich sogar noch gut gemeint. So wie ich das verstanden habe, war es ja so, dass er eine Vision gesehen hat, hat ein Kreuz am Himmel gesehen und einen Spruch darunter, in diesem Zeichen sollst du siegen. Und die Römer haben doch immer so irgendwelche Zeichen vorhergetragen. Wenn die Legionen gingen da hinterher und dann hatten sie vorher solche Zeichen. Und so hat er praktisch das Kreuz vorhergetragen und hat tatsächlich gewonnen. Und aus Dankbarkeit hat er das praktisch gemacht. Aber der hat im Grunde gar überhaupt gar nicht, kann man sagen, begriffen, um was das da überhaupt geht. Ne? Würde ich mal so sagen. Weil wenn der das verstanden hätte, hätte der nie gewagt, sowas anzufassen. Ne? Und das hat er aber gemacht. Naja. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, ne? Aber guck mal, was das für Auswirkungen gehabt hat, was der gemacht hat. Das ist ja praktisch unglaublich viel, ja? Zum Beispiel, anstatt dem jüdischen Schabbat, was meine ich auf dem Sonnabend ist, ja, hat er einen Sonntag eingeführt. Am Sonntag ist die Versammlung. Nicht am Schabbat, sondern am Sonntag. Zu Ehren von so einem Sonnengott. Ne? So, die haben ja nicht nur, die sind ja nicht nur, jetzt sagen wir mal, die haben ja nicht nur Gebäude gekriegt, sondern solche Tempelgebäude, sondern die haben da auch Figuren mit hingenommen. Die ganz normalen Heiden, die sich bekehrt haben, haben sich gedacht, Mensch, was machen wir denn jetzt mit unseren Göttern? Ne, wenn die vorher die Isis angebetet haben, das ist auch so eine Frau mit einem Kind auf dem Arm, da haben sie gesagt, Mensch, das ist Maria, das ist die Mutter von Jesus. Und schon hatten sie ihre Göttin mit dem Tempel drinne. Ja? Ja, dass wir heute, die
Ja.
Gemeinde ist praktisch das auf den Kopf gestellte Bild der Urgemeinde.
Genau.
Und das hat anscheinend noch keiner gemerkt. Das ist sogar so in den Köpfen drin, die denken tatsächlich, wenn du dich zu Hause in deinem Wohnzimmer versammelst, dann ist das eine Sekte, denken die. Das ist doch Quatsch im Hochglanz, das ist doch keine Sekte. Eine Sekte ist, wenn Leute sich versammeln, für sich versammeln und mit den anderen Christen nichts zu tun haben, ja, und eine andere Lehre verbreiten als wie die Lehre, die in der Bibel drin steht. Das ist eine Sekte. Aber es ist doch keine Sekte, die sich, sagen wir mal, im Wohnzimmer versammeln oder egal wo die sich versammeln. Der Versammlungsort hat damit überhaupt gar nichts zu tun, ob Sekte oder nicht Sekte. Ja, und haben die biblische Lehre, haben die Bibel als Grundlage, das Wort Gottes als Grundlage, das ist doch keine Sekte. Und wenn ich mir dann mal angucke, dass die dann noch in solchen Verbänden drin sind, da gibt es ja zum Beispiel ACK. Ich glaube, wie nennt sich das? Arbeitskreis christlicher Kirchen, ne?
Könnte
Und wenn ich
sein.
mir dann angucke, wer da alles drin ist, die katholische Kirche, die evangelische Kirche, alle möglichen anderen Gruppierungen, wo es gar keine Rolle spielt, was die für Lehren haben. Wo praktisch teilweise das Wort Gottes mit Füßen getreten wird. Ja, die haben, zum Teil haben die Totenkult, haben die da drin. Das nennen die dann auch noch christlich. Ja, Maria ist doch gestorben, die ist doch tot. Und die beten, oh Maria. Die beten zu Maria genauso, wie sie zu Jesus beten. Wahrscheinlich beten die sogar noch eher zu Maria als zu Jesus.
Naja, wir haben noch sowieso mehrere
Ja,
Heilige und
eben.
so.
Das ist Totenkult, ist das. Es ist uns kein anderer Name gegeben als der Name Jesus, in dem wir sollen selig werden. Und wir brauchen keine Maria bitten, dass die bei Jesus Fürbitte einlegt. Dann wäre nämlich Maria der Mittler zwischen uns und Jesus. Und was steht in der Bibel drinne? Jesus Christus ist der einzige Mittler. Der Mensch Jesus Christus ist der einzige Mittler zwischen Gott und dem Menschen. So, wenn ich dann mal 1. Johannes 5,20 lese, da steht, dass Christus Gott ist. Ja? Dann haben wir gar keinen Mittler zwischen Gott und uns. Dann verhandeln wir direkt mit Gott. Christus steht direkt vor dem Vater und betet für uns, dass wir nicht in allzu große Sünde fallen. Er betet für uns, genau wie er das in den Evangelien auch schon gemacht hat. Der Satan hat gebeten, dass er euch schütteln dürfe im Sieb. Und ich habe gebetet, dass euer Glaube nicht aufhört, hat er gesagt, der Jesus. So, und dann liest du das auch in Johannes 17, meine ich, steht das. Da betet Jesus zum Vater. Und da sagt er, Vater, ich bitte dich nicht nur für diese 12, sondern auch für